Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Predigttext steht im Propheten Micha, Kapitel 5. Es ist der 4. Vers. Da heißt es, und er wird der Friede sein. Wie es auch gerade wieder der Fall gewesen ist, so hört ihr vor meiner Predigt in der Regel den Gruß und Segenswunsch, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Friedenswunsch war der übliche Gruß in einem jüdischen Brief. Das Wort Friede im Hebräischen Shalom, im Griechischen Eirene, kommt in der Bibel sehr oft vor, im Neuen Testament circa 80 Mal. Mit diesem Gruß begegnete der auferstandene Herr seinen verwirrten und verschüchterten Jüngern. Friede sei mit euch. Es bedeutet, dass alles Bedrohende, alles, was uns Angst machen könnte, weil es uns Schaden zufügen könnte, fern bleibt. Doch nicht nur das, es ist ein Zustand, bei dem uns alles Gute für Leib und Seele geschenkt ist. Ein Zustand der Geborgenheit, der Sicherheit, der Ruhe und des Überflusses. Wenn wir also jemandem mit Shalom einen Gruß ausrichten, dann geben wir ihm damit zu verstehen, dass wir nichts gegen ihn haben. Im Gegenteil, dass wir ihm alles erdenklich Gute wünschen. Es ist ein wunderbarer Segensgruß, vor allen Dingen, wenn wir bedenken, dass nach dem Verständnis der Bibel Shalom immer eine Gabe Gottes ist. Es heißt also praktisch nichts anderes als, Gott schenke dir alles, alles Gute. Für Leib, Seele und Geist. Es ist ein Gruß vom Himmel herab, von dem Gott, der immer für uns ist. Das ist wunderbar, das zu wissen, am Anfang dieses neuen Jahres, dass Gott immer, an jedem einzelnen Tag, in jedem Augenblick für uns ist. Wenn wir das im Glauben ergreifen können, haben wir schon das Entscheidende für das neue Jahr erfasst. Gott weissagt in unserem Textwort hier im Propheten Micha seinem Volk Israel eine wunderbare Heilszeit, eine Zeit des Friedens. Sie ist verbunden mit dem Kommen des Messias. Dass Micha unter der Leitung des Heiligen Geistes weit über seine Zeit hinaus geweissagt hat, wird in Vers 1 deutlich, wo er den Geburtsort des Messias voraussagt. Und du Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Dieses Wort erfüllte sich beim ersten Kommen unseres Herrn Jesus Christus und dem Beginn der messianischen Heilszeit, von der es hier heißt, er wird der Friede sein. Die Verheißung des Friedens bezieht sich bei Micha zunächst auf die Zerschlagung Assurs. Ich lese einmal die Verse 3 bis 5. Er aber wird auftreten und weiden in der Kraft des Herrn und in der Macht des Namens des Herrn, seines Gottes, und sie werden sicher wohnen. Denn er wird zur selben Zeit herrlich werden, soweit die Welt ist, und er wird der Friede sein. Wenn Assur in unser Land fällt und in unsere festen Häuser einbricht, so werden wir 7 Hirten und 8 Fürsten dagegen aufstellen, die das Land Assur verderben, mit dem Schwert und das Land Nimrods, mit ihren bloßen Waffen. So wird er uns von Assur erretten, wenn es in unser Land fallen und in unsere Grenzen einbrechen wird. Wir fragen uns, wie können wir diese Ereignisse nun mit dem Kommen des Messias 700 Jahre danach in Einklang bringen? Es kann sich bei der Zerschlagung Assurs durch das Gericht Gottes und der damit verbundenen Sicherheit für Israel nur um eine Vorschattung handeln auf das messianische Friedensreich, das mit dem Kommen Jesu in diese Welt begann. Wie Zeitliches und Irdisches ein gewisses Schattenbild auf das Ewige und Himmlische darstellen können. So war der Friede, der mit der Person unseres Herrn Jesus bei seiner Geburt in Bethlehem auf diese Erde kam, von einer ganz anderen Art, als man das erwarten konnte, nämlich von einer himmlischen Wirklichkeit, nicht von einer irdischen Wirklichkeit, sondern von einer himmlischen Wirklichkeit. Darum geht es hier. Wir haben bereits in der Weihnachtspredigt über Kapitel 5, Vers 1 gesagt, dass sowohl die Wahl des Geburtsortes als auch der angekündigte Herrscher selbst und sein Reich sehr ungewöhnlich sind. Ein so kleiner Ort und ein ewiger Herrscher in einem ewigen Reich von einer ganz anderen Qualität als die Herrscher dieser Welt, das ist in der Tat sehr ungewöhnlich. Es ist überraschend anders, als Menschen sich das normalerweise vorstellen können. Und nun kam mit unserem Herrn auch ein ganz anderer Friede in diese Welt. Unser Herr Jesus sagte in seiner Abschiedsrede zu seinen Jüngern: Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch die Welt, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Er sagt, nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Es hat immer wieder Zeiten gegeben, in denen die Völker erfüllt waren von einer großen Sehnsucht nach Frieden. So auch zur Zeit, als Jesus geboren wurde. Man erwartete einen Weltheiland. Und dabei setzte man seine Hoffnung auf Kaiser Augustus, den Erhabenen, dem man göttliche Ehre erwies. Und dem es auch gelang, einen gewissen rein äußerlichen Frieden herzustellen. Machen wir einen großen Sprung nach vorne, zumindest zeitlich, so war man vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges davon überzeugt, es gäbe in Zukunft keinen Krieg mehr. In der neueren Zeit haben wir es ebenfalls mit einer Friedenssehnsucht zu tun, an der Spitze die sogenannte Friedensbewegung. Am waldigen Stadtrand von Waldbröl, damals eine Hochburg des Nazi-Regimes, befindet sich eine 800 Meter lange Mauer, an der ich oft vorbeigefahren bin. Und sie sollte damals das Eingangsportal zu einer nationalsozialistischen Eliteschule werden. Auf ihr steht heute in großen Buchstaben geschrieben, nie wieder Krieg. Alle Friedensbemühungen in der Vergangenheit haben keinen dauerhaften Erfolg gehabt und werden ihn auch in Zukunft nicht haben. Wir fragen uns, warum nicht? Zunächst einmal, weil wir als Sünder nicht in der Lage sind, Frieden zu halten. Die Gier nach Macht und Reichtum, Neid, Geltungssucht und Rechthaberei sind seit dem Sündenfall tief verwurzelt im Herzen des Menschen. Wir lesen das im Jakobusbrief. Jakobus stellt die Frage in Kapitel 4, Vers 1, woher kommt Krieg? Nun, er gibt die Antwort, indem er auf die tief sitzende, tief in uns verwurzelte Selbstsucht des Menschen hinweist. Woher kommt Krieg? Da hat Krieg seine letzte Ursache im Herzen des Menschen, des Einzelnen und dann insgesamt der Völkerwelt, diese Selbstsucht des menschlichen Herzens. Der Friede ist von der Erde genommen, so sagt uns Offenbarung Kapitel 6. Und zum Ende hin wird es noch schlimmer werden mit den kriegerischen Auseinandersetzungen. Ich lese dazu die bekannten Verse aus dem Matthäusevangelium, aus der sogenannten Endzeitrede unseres Herrn Jesus, Kapitel 24, die Verse 6 folgende. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei, seht zu und erschreckt nicht, denn das muss so geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende da. Denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Hungersnöte als Folge kriegerischer Auseinandersetzungen. Das alles aber ist der Anfang der Wehen. Ist erst der Anfang. Es wird zum Ende hin schlimmer werden in dieser Welt. Alles muss zu einer gewissen Ausreife kommen. Die Völkerwelt reift aus zum Gericht. Israel reift aus zur Erkenntnis des Messias. Gemeinde Jesu reift aus zur Herrlichkeit. Aber eben auch das Böse reift aus. Ja, deshalb die Zunahme der Kriege in dieser Welt. Überall brennt es, auch in diesem Augenblick. Von daher könnte man die Zeiten, in denen es über einen längeren Zeitraum friedlich zuging, geradezu als eine Ausnahme bezeichnen. Und diese Ausnahme haben wir gehabt in den vergangenen Jahrzehnten. Ein großes Gnadengeschenk Gottes. Kein Krieg in unserem Lande seit dem Zweiten Weltkrieg, seit dem Zusammenbruch des Nazi-Regimes. Friedliche Zeiten, rein äußerlich. Ein Grund, Gott von Herzen zu danken. Das ist nicht normal in dieser Welt. Das ist nicht normal. Das bedeutet natürlich nicht, also, dass friedliche Zeiten eine Ausnahme sind und die Kriege auch in der letzten Zeit unmittelbar vor der Wiederkunft Jesu zunehmen werden, die kriegerischen Auseinandersetzungen. Das bedeutet natürlich nicht, dass man in Politik und Gesellschaft alle Bemühungen unter den Völkern und Menschen um ein friedliches Leben und Miteinander aufgeben sollte. Wir brauchen allerdings die nüchterne Sichtweise eines Arztes, der sich um die Gesundheit seines Patienten müht und kümmert, freut sich darüber, wenn es ihm wieder besser geht, und doch weiß er, dass sein Patient eines Tages sterben wird. Die letzte Schlacht wird er verlieren, die Schlacht gegen den Tod. Das wollen wir also zunächst einmal festhalten auf die Frage, warum gibt es in dieser Welt keinen dauerhaften Frieden, weil der Mensch von Natur aus nicht in der Lage ist dazu. Deshalb ist der Krieg auch in der Völkerwelt, man könnte sagen, das Normale. Friedenszeiten sind im Grunde genommen die Ausnahme, wofür wir sehr, sehr dankbar sind, dass Gott solche Ausnahmen schenkt und auch uns geschenkt hat und immer noch schenkt in den letzten Jahrzehnten. Der zweite Grund ist der, dass nach dem Ratschluss Gottes für dieses Zeitalter kein Friede verheißen ist. Wir sollten uns nicht wundern darüber, dass die Kriege zunehmen werden im Laufe der Zeit, die Spannungen zwischen den Völkern. Wir sollten uns nicht darüber wundern. Wir haben keine Verheißung für einen dauerhaften Frieden in diesem Zeitalter. Es gibt keine Verheißung in der Bibel dafür, auf die wir uns berufen könnten. im Glauben. Die Weihnachtsbotschaft, die uns hier bereits im Propheten Micha angekündigt wird, muss also recht verstanden werden. Sie bezieht sich auf einen ganz anderen Frieden, der erst am Ende dieses Zeitalters auch in einen äußeren, in einen ewigen Frieden einmünden wird, der die ganze neue Welt, von der Petrus spricht, umfassen wird. Dann haben wir diesen Frieden, den Gott uns in Christus grundsätzlich schon geschenkt hat, auch rein äußerlich. Nur so können wir die frohe Botschaft, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden, richtig einordnen. Sonst werden wir unnüchtern in unseren Friedenserwartungen für diese Zeit. Petrus spricht davon, dass wir nüchtern sein sollten, unsere Hoffnung nicht auf innerweltliche Entwicklungen setzen sollten, sondern allein auf das Kommen des Herrn. Dann wird der Friede Gottes auch rein äußerlich Form annehmen und Gestalt annehmen. Und dann sollten wir auch aufhorchen in dieser Zeit, wenn es einmal heißen wird, es ist Friede, es besteht keine Gefahr. Paulus weist darauf hin in seinem Brief an die Thessalonicher, indem er sagt, wenn das geschieht, dass die Menschen einen Scheinfrieden zustande gebracht haben werden, dann ist höchste Gefahr im Anzug. Dann wird das Verderben sie überfallen, wie der Schmerz eine schwangere Frau, so sagt Paulus, auch dieses Bild. Plötzlich wird das Verderben kommen, wenn sie sagen werden, es ist Friede. Pastor Busch sagte einmal, es wird ihm immer mulmig zumute, wenn die großen Massen zusammenströmen und dann auf Einheit machen und den Politikern zujubeln, die sich die Hand reichen, dann ist immer große Gefahr im Anzug. Immer dann, wenn die Welt sich freut, hat Gemeinde Jesu Grund, wachsam zu sein und zu denken, na, das wird nicht gut gehen, auf Dauer nicht gut gehen. Und umgekehrt, wenn die Welt leidet, dann hat doch die Gemeinde Jesu Grund, sich zu freuen über die Gegenwart Gottes und über das herrliche Ziel ewiger Herrlichkeit, über diese lebendige Hoffnung, die Gemeinde Jesu hat. Wir fragen uns nun, worin besteht denn nun eigentlich dieser ganz andere Friede, von dem Jesus sagt, meinen Frieden gebe ich euch. Es ist der Friede mit Gott. Sein Friede, der vollkommen frei ist von jeglicher Art von Ich-Knechtschaft, von der diese Welt überschattet und auch geprägt wird. Das Problem in dieser Zeit liegt nicht in erster Linie in den kriegerischen Auseinandersetzungen der Völker, sondern in dem Krieg, den der Mensch gegen Gott führt. Hier und nirgendwo anders liegt das grundsätzliche Problem, was alle anderen Probleme zur Folge hat. Der Mensch ist ein Feind Gottes, von seiner Geburt, ja von seiner Zeugung an, ein Feind Gottes. Er hat die Gene des ersten Sünders, Adams. Und so heißt es in 1. Mose, Kapitel 5, Vers 3, Adam zeugte einen Sohn ihm gleich. Und nach seinem Bilde, nach Adams Bilde, auf den ersten Seiten heißt es noch, dass Gott den Menschen schuf nach seinem Bilde. Hier wird schon deutlich, dass der Mensch in seiner Beziehung zu Gott das rechte Gottesbild verloren hat. Adam zeugte einen Sohn ihm gleich und nach seinem Bilde. Wir haben also seine Gene, die Gene des gefallenen Adams, eines Sünders. Darüber müssen wir uns alle immer wieder ganz neu im Klaren sein. Und wo zeigt sich das besser als in dem Augenblick, da unser Herr Jesus Christus in diese Welt hineinkam und man ihn ablehnte, ihn nicht haben wollte. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Das war der Empfang, den der Herr Jesus hier in dieser Zeit und Welt hatte. In seinem eigenen geliebten Volk nicht angenommen, nicht aufgenommen. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Hinweg mit diesem, den wollen wir nicht. Dieses Problem der Feindschaft gegen Gott, der Verachtung Gottes und seines Wortes hat unser Herr Jesus Christus nach dem Willen des Vaters am Kreuz und in seiner Auferstehung gelöst. Dieses entscheidende, grundlegende Problem des menschlichen Herzens und überhaupt dieser Welt hat der Herr Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha und in seiner Auferstehung gelöst. Wir sind nun mit Gott versöhnt und werden dazu eingeladen, diese Versöhnung im Glauben zu empfangen. Lasst euch versöhnen mit Gott, so heißt es, 2. Korinther Kapitel 5. Denn Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir würden in ihm, in Christus Jesus, die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Lasst euch versöhnen mit Gott. Das haben wir nötig. Das ist das ganz Entscheidende. Wir brauchen diesen Frieden mit Gott. Das ist der Friede, von dem hier der Prophet Micha spricht. Und er wird der Friede sein. Wir haben Frieden mit Gott durch den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus, einen Frieden, in dem nicht das Wünschen des ichsüchtigen Menschen im Zentrum steht, sondern die Verherrlichung Gottes in Christus. Ganz entscheidend wichtig. Es ist der Friede, der eine Frucht der uns zugerechneten Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben ist. Auf diese Art und Weise sind wir Menschen seines Wohlgefallens, so heißt es ja auch in der Weihnachtsbotschaft. Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Das sind solche, die an Christus glauben, die diese Gerechtigkeit haben. Die von Gott mit dieser Gerechtigkeit bekleidet worden sind. Das sind wir, die wir an Christus glauben. Wir haben das Wohlgefallen Gottes in Christus Jesus. Weil uns seine Gerechtigkeit zugerechnet worden ist. Und so heißt es in Jesaja 32, der Gerechtigkeit Frucht wird Friede sein. Und der Ertrag der Gerechtigkeit wird ewige Stille und Sicherheit sein, dass mein Volk in friedlichen Auen wohnen wird. Hier weidet Gott uns auf grüner Aue, wie es so schön heißt auch im Psalm 23, mit seinem Wort und seinem Evangelium. So weidet Gott uns mit seinem Wort, mit seinem Evangelium. Und so heißt es auch hier in Vers 3, er aber wird auftreten und weiden in der Kraft des Herrn. Und darum, ihr Lieben, ist es so wichtig, so ganz entscheidend wichtig, und das betone ich besonders heute am Anfang des neuen Jahres. Und wenn wir am Ende dieses Jahres zu diesem Punkt zurückkehren, beziehungsweise diesen Punkt immer noch als die Hauptsache ansehen, das ganze Jahr hindurch, dann können wir davon ableiten, dass wir auf dem rechten Weg sind. Gibt es aber andere Dinge, die den Hauptakzent bekommen, auch geistliche Dinge, an sich gute Dinge, die aber den Hauptakzent bekommen, dann können wir davon ausgehen, dass wir uns auf einem Abweg befinden. Was ist das denn, dieser Hauptpunkt? Es ist überaus wichtig, dass wir uns immer und immer wieder mit dem Wort von der Glaubensgerechtigkeit befassen und uns daran erfreuen, als solche, die dem Gesetz Gottes und seinem Anspruch im Gesetz auf keine andere Weise genügen konnten und können, als durch diese zugerechnete Gerechtigkeit Gottes in Christus. Das ist die Hauptsache. Wenn wir die aus den Augen verlieren, dann können wir noch so fromm sein. Dann können wir sonst noch so richtige Erkenntnisse haben, dann sind wir auf Abwege. Das ist das Zentrum des Evangeliums. Meine Zunge, so sagt der Psalmist, meine Zunge soll täglich reden von deiner Gerechtigkeit. Das ist also die zentrale Wahrheit, mit der wir täglich umgehen sollen. Ist das bei dir so? Ist das bei mir so? Ist das unsere ganze Freude immer wieder aufs Neue, dass wir vor Gott wohlgefällig sind durch die zugerechnete Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus, seinem lieben Sohn, durch den Glauben? Ist das unsere Freude? Gehen wir damit täglich um? Gehen wir so in den Tag hinein, als solche, die wissen, ich bin gerecht vor Gott durch das, was Christus ist und nicht, was ich in mir selbst habe. Mit diesem Artikel steht und fällt die Kirche, so sagt Luther, mit diesem Artikel von der Glaubensgerechtigkeit. Er schreibt, darum wiederholen wir unablässig dieses Lehrstück vom Glauben oder der christlichen Gerechtigkeit, drängen so sehr darauf und treiben es so ernstlich, damit es in stetem Brauche bleibe und deutlich von der tätigen Gerechtigkeit des Gesetzes, die das Gesetz fordert, die Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, unterschieden werde. Hier müssen wir unterscheiden, immer wieder und immer wieder aufs Neue. Und das ist etwas, was, wie Luther auch deutlich macht, so nah beieinander liegt in unserem Herzen, diese Eigengerechtigkeit und die Gerechtigkeit aus dem Glauben. Und er sagt, besonders wenn es ans Sterben geht, wird das nochmal und ist das nochmal ein großes Problem bei uns, dass wir uns nicht verlassen auf das, was wir an Frömmigkeit erbracht haben in unserem Leben, sondern einzig und allein auf das, was Gott in Christus Jesus uns geschenkt hat, eine vollkommene Gerechtigkeit. Die reicht vollkommen aus zum Leben und zum Sterben. Und hier muss das Wort Gottes immer wieder scheiden in unserem Innersten, muss offenbar machen, wo wir mehr von der eigenen Gerechtigkeit, von der eigenen Frömmigkeit, vom eigenen Gehorsam und dergleichen, von der eigenen Treue und Entschiedenheit leben, als allein von dem, was Gott in Christus getan hat. Hier muss das Wort Gottes Seele und Geist unterscheiden. Das seelische Wesen verlässt sich immer auf sich selbst. Immer auf das, was wir bringen können, was wir leisten können, was wir geleistet haben. Und da ist es wichtig, dass wir uns einmal die Frage stellen, wie ist das denn gewesen im vergangenen Jahr? Haben wir immer, zu jeder Zeit und in jedem Augenblick, denn das fordert das Gesetz Gottes, aus Liebe zu Gott das getan, was wir getan haben und aus Liebe zum Nächsten, völlig frei von aller Eigengerechtigkeit, von allem Eigennutz, von aller eigenen Frömmigkeit, haben wir das immer getan, das ganze Jahr über, jeden Augenblick, an jedem Tag, immer nur für Gott da gewesen, aus Liebe zu ihm, alles, was wir getan haben, ob zu Hause oder draußen, dass wir es getan haben aus Liebe zu Gott und aus Liebe zum Nächsten. Seht einmal, hier werden wir doch zu Schanden unter dem Gesetz Gottes. Hier wollen wir doch wirklich einmal Bankrott erklären vor Gott und sagen, Herr, das kannst du bei mir nicht suchen und nicht finden. Und da, wo das geschieht, die Bibel nennt das geistliche Armut, da wo das geschieht, da sind wir immer wieder reif für das, was Gott uns in Christus geschenkt hat, in seiner Gerechtigkeit. Und da sind wir froh und glücklich darüber. Vorher nicht. Solange wir noch meinen, wir könnten Gott in irgendeiner Weise irgendetwas vorweisen von uns selbst, was es auch sein mag und wenn es noch so gut sein mag, dann sind wir auf dem verkehrten Weg. Und deshalb sagte ich, dass wenn wir am Ende dieses Jahres da sind, wo wir jetzt sind, indem wir unser Vertrauen einzig und allein auf die zugerechnete Gerechtigkeit Christi setzen, dann sind wir auf einem guten Weg. So wir denn sind gerecht geworden durch den Glauben, so haben wir Frieden mit Gott. Dieser Friede erfüllt unsere Herzen inmitten einer friedelosen Welt. Er ist rechtlich verbürgt, dieser Friede, darum spricht der Herr vom Bund seines Friedens, Jesaja 54. Dieser Friede ist also rechtlich abgesichert, auch dann, wenn wir in unserer Erfahrung manchmal so durcheinander gewirbelt werden, dass wir mit Jeremia klagen müssten: Meine Seele ist aus dem Frieden vertrieben. Wer kennt das nicht, ja? Meine Seele ist aus dem Frieden vertrieben. Auch da gilt dieser Friede. Ändert sich nicht. Ist außerhalb von uns, in Christus. Wird auch immer wieder empfunden für uns. Aber es gibt auch Zeiten, wo wir ihn nicht empfinden. Und Gott bleibt auch in solchen Zeiten der Anfechtung hinsichtlich seines Friedensbundes absolut zuverlässig. Der Bund meines Friedens, so heißt es, wird nicht hinfallen. Gott bricht diesen Bund nicht. Niemals. Hat in dieser Welt immer wieder Herrscher gegeben und gibt sie noch, die keine Skrupel hatten und haben, Verträge einfach zu brechen. Hitler war ein solcher. Er konnte jeden Vertrag skrupellos brechen. Ja? Und so gibt es solche Leute auch heute noch. Aber unser Gott steht zu seinem Wort, sodass wir ihm absolut vertrauen dürfen. Wer festen Herzens ist, so heißt es in Jesaja 26, dem bewahrst du Frieden, denn er verlässt sich auf dich. Wer ist denn festen Herzens? Wem wird der Friede bewahrt, der sich ganz allein in Christus Jesus auf das Wort Gottes, auf Gott selbst verlässt? Da Christus selbst unser Friede ist, er sagt ja, meinen Frieden gebe ich euch, darum ist es ein dauerhafter Friede. Jesus lebt in Ewigkeit. Alle Illusionen, die sich der Mensch macht hinsichtlich eines ewigen Friedenzustandes auf dieser alten Erde, werden wie bunt schillernde Seifenblasen zerplatzen. Jesus dagegen schenkt ewigen Frieden. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Und so schauen wir zu Beginn eines neuen Jahres über dieses Jahr hinaus auf die Zeit der Vollendung, da alles Vorläufige und Schattenhafte zu Ende ist, auf die neue Welt, von der Petrus schreibt, die von lauter Gerechten in Christus bewohnt sein wird und in der Gottes Friedenssehnsucht in Erfüllung gehen wird. Ich betone das einmal, ich habe mir das unterstrichen hier. In der Gottes Friedenssehnsucht in Erfüllung geben wird. Wer denkt schon so? Der Mensch sehnt sich doch nach Frieden. Die Völker sehnen sich nach Frieden. Nein, Gott sehnt sich nach Frieden in dieser Welt. Er will eine neue Welt schaffen, in der Gerechte sind und in der Friede ist. Seine Sehnsüchte gehen in Erfüllung. Wir merken, wie wir hier weggelenkt werden von uns selbst. Und als solche, die wir durch den Glauben an Christus gerecht sind vor Gott und Frieden mit Gott haben, dürfen wir das neue Jahr getrost und zuversichtlich durchleben. Wer diese Gerechtigkeit vor Gott und diesen Frieden mit Gott nicht hat, wer also Christus nicht hat, der muss sich notwendigerweise angesichts der wirren und drohenden Verhältnisse unserer Tage Sorgen machen und angstvoll in die Zukunft schauen, wenn er nicht gerade ein unverbesserlicher Optimist ist. Ja, diese Leute gibt es auch, unverbesserliche Optimisten. Ja. Auch sie werden zu Schanden werden. Uns aber gilt das Wort: Euer Herz erschrecke und fürchte sich nicht. In Christus Jesus stehen wir unter dem göttlichen Shalom, in welchem wir uns aller Geschenke und Segnungen Gottes erfreuen dürfen. Denn er selbst, der große Hirte der Schafe, der sein Blut am Kreuz für uns vergossen hat und von den Toten auferstanden ist, er selbst ist unser Friede. Amen. Wir stehen bitte auf zum Gebet. Lieber Vater im Himmel, du hast uns in deinem geliebten Sohn, unserem Herrn Jesus Christus, mit dir selbst versöhnt. Dein Herz war immer voller Friedenswünsche uns gegenüber, über Du warst immer für uns, niemals gegen uns, niemals feindlich gesinnt. Aber wir sind es von Natur. Aber du hast uns versöhnt durch das Blut deines Sohnes mit dir selbst, hast uns eine vollkommene Gerechtigkeit geschenkt. Wir haben diesen Frieden, der ewig ist, und werden einmal in diesem Frieden bei dir sein, in der ewigen Herrlichkeit. Hab Dank, Vater im Himmel, dass du im Zentrum stehst dieses Friedens, und dass wir dich jetzt schon darüber preisen und loben können, dass wir das einmal mit unseren Augen schauen werden. Amen.